Raunen. Gelesen von Thomas Altpeter. Raunen. In Raunen bin ich zur Welt gekommen. Dicht bewaldete Hügel verstecken den Weiler, der, unberührt von wechselnden Moden, allen Versuchungen unserer Gegenwart trotzt und mitten im Schwarzbachtal wie ein Dornröschen hinter Hecken schläft. Eine schmale Landstraße führt dorthin. Ihre Serpentinen winden sich entlang steiler Hänge. Die Breite der Straße bietet kaum Platz, dem entgegenkommenden Verkehr auszuweichen. Schon in meiner Kindheit blieb manches Auto bei dem Versuch im Graben stecken. Mein Vater schimpfte öfter beim Abendbrot, weil er hinter einem Traktor hatte herzockeln müssen. Dann dauerte der Weg von Eichweiler herab Ewigkeiten. Damals verirrten sich selten Fremde nach Raunen, außer den Besuchern des Windsteinhofes. Dessen Ställe bieten den Pferden reicher Schnösel aus der Stadt Bleibe, Futter und Pflege. Die schöne Gegend lädt zu Ausritten ein. Als Knabe bin ich diesen, mir treuenden Tieren ausgewichen, wenn ich sie auf Feldwegen traf. Sie tänzelten nervös und die Reiter vermochten sie kaum zu bändigen. Ich fürchtete, die Dritte ihrer Hufe könnten mich verletzen. Ich bin schon lange nicht mehr in meinem Dorf gewesen. Die Erinnerung daran wische ich weg, sobald sie aufkeimt. Da schlägt ein Ungutes auf, ein Dunkles, das mich ängstigt und dem ich nicht auf den Grund gehen möchte. Aber immer öfter suchen meine Gedanken unwillkürlich das Vergessene. Jäh ist es da, manifestiert sich in flüchtigen Bildern. In Träumen bedrängen sie mich. Ich stehe vor dem Bahnhof in Eichweiler und suche nach Orientierung. Früher war ich manchmal mit meiner Mutter hier. In den Läden des Städtchens kaufte sie Stoffe und Garne für ihre Nähereien. Zu Hause fand sie nichts, was ihr gefiel. Mama lud mich dann zu einem Eis oder Süßigkeiten in das Bahnhofscafé ein. Man tischte Spezialitäten auf, die mir unbekannt waren, exotische Leckereien, ganz anderes Zeug als die Gutzia, die klebrigen Bonbons aus dem Lädchen am heimischen Marktplatz. Ich entsinne mich zuckersüßer, rosafarbener Eisbällchen oder eines dunkelgrünen Wackelpuddings, der nach Wald und Kräutern schmeckte. Das Café befand sich gegenüber dem Stationsgebäude. Das alte Namensschild hängt noch, doch die Aufschrift ist verwittert und die Rollläden des Lokales sind geschlossen. Die schmutzigen, vom Rost versehrten Lamellen gammeln wohl schon seit Jahren dahin. Ich habe nur einen Tagesausflug geplant. Am späten Abend fährt ein Zug zurück nach Trier, wo ich Anschluss bekomme. Damals benutzten wir den Waldweg, der wesentlich kürzer war als die gewundene Landstraße. Ob es ihn noch gibt? Ich steige die Treppe am Ende der Bahnhofstraße hinauf und tatsächlich münden die Stufen in jenen erinnerten Pfad. Er kommt mir schmaler vor, ist von vorjährigem, verrottendem Laub bedeckt. Sonst hat sich nichts verändert. Riesige Buchen, in denen der Wind rauscht und deren Blätter im Mittagslicht schillern, beschirmen den Weg. Sogar den alten hölzernen Weiser gibt es. In hohen Bäumen gurren die Hohltauben. Ich bin den Weg niemals ohne meine Mutter gegangen. Der Großvater hatte Geschichten über diese Wälder erzählt, die mich damals ängstigten. Er redete von Wölfen und Bären, auch von dämonischen Wesen, von tückischen Kobolden, die es auf Kinder abgesehen hätten und im Gebüsch auf uns lauerten. Es war fantastisch und absonderlich, was er vom Wald und seinen Gespenstern wusste. Nicht alles verstand mein unreifes Gemüt. Die Gewissheit, dass der Wald ein Ort unbestimmter Bedrohung ist, habe ich nie verloren. Diese alte Furcht berückt mich heute noch manchmal. Andererseits verlockte mich das Geheimnis des Unbekannten hinter den Bäumen, je älter ich wurde, zu Abenteuern. Mit meinen Freunden streifte ich oft am Waldrain über den breiten Hügel entlang. Jetzt, wo ich hier stehe und ins grüne Dämmern schaue, wächst jenes Gefühl aus meiner Kindheit auf, erschauernd und wohlig zugleich, wie der Schüttelfrost in einer Fiebernacht. Es kommt mir eine von Großvaters Anekdoten in den Sinn, die ich ganz vergessen hatte. Er hatte mir einmal erzählt, in der Wildnis über dem breiten Hügel habe früher ein Vogel gehaust, der einzige seiner Art. Er sei flugunfähig gewesen, von plumper Gestalt und von der Größe eines halbwüchsigen Buben. Sein Gefieder sei dem einer Haustaube ähnlich gewesen, grau-weiß gesprenkelt, blauschimmernd am Hals und auf den verkümmerten Flügeln. Sein langer Schnabel bezahnt, wie man es bei manchen fossilen Vögeln findet, die längst ausgestorben sind. Das Bild eines solchen Geschöpfes zeigte mir der Alte in einem Buch, doch nun, da ich mich darauf besinnen will, kommt mir nur diese Geste in den Kopf. Er hat den dicken Folianten auf dem Schoß, er blättert, er sucht. Der Illustration selbst entsinne ich mich nicht, aber sein schnurrender Bass, auch seine Worte sind wieder in meinem Kopf. Das Vieh war scheu wie ein Rapphuhn und ist wie so ein Waldschratt im Gestrüpp herumgestromert. In seiner ruhigen, selbstsicheren Art, die bei mir keinen Zweifel an der Wahrheit seiner Worte aufkommen ließ, sponn und fabulierte er von dem Tier. Selten bekam es ein Mensch zu sehen. Niemand wusste, wovon es sich nährte. Fraß es Körner oder lebte es räuberisch? Waren die Wildrisse, die man hin und wieder fand, Reste seiner Mahlzeiten oder jener von Füchsen? Der Vogel musste uralt sein. Bereits vor vielen hundert Jahren hätten die Leute von ihm erzählt, versicherte der Großvater. Er behauptete, als Knabe habe er in den Nächten sogar seinen Gesang gehört. Er hat gekrischt wie ein kleines Gör. Die Leute begegneten ihm mit Ehrfurcht. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, ihm etwas anzutun. Bis in den 1910er Jahren der Feldschütz Albert Erwert die kleine Gertrud Schuster, die Tochter des Lindenwirtes, tot im Brombeergebüsch oben am breiten Hügel gefunden hat. Die Namen fallen mir spontan wieder ein, obwohl ich diesen Nachmittag im düsteren Wohnzimmer des Alten über die Jahre ganz verloren hatte. Ich habe sein faltiges, unrasiertes, mit Stoppelhaaren übersprostes Gesicht vor Augen. Die Stube war von braunem, schummrigem Licht erfüllt. Er wurde leise, flüsterte geheimnisvoll. Und was er sagte, machte mir Angst. Blutüberströmt sei die Kleine, dem Schuster Willi sei Mäde. Da gelegen, so raunte er, und ihr Gesicht sei von unzähligen Verletzungen entstellt gewesen. Man hat sie fast nimmer kennt. Ohne weitere Untersuchungen anzustellen, hätten die Dörfler dem Vogel die Schuld zuerkannt. Sie hätten ihn aufgespürt und mit Knüppeln erschlagen.
Ich kenne ein paar, von denen die Alte in der Linde beim Stammtisch verzähle, der oder jener wär beim Vogelschlachte dabei gewesen,
trumpfte dann der Großvater auf und er fügte hinzu.
Der Hannes, im Erwert Albert sei jung, hat mir mal im besoffenen Kopf zugepischpert, sie hätten er ausgestoppt und er wird ach wisse, in wem seinem Keller der Balg verrottet hätt. Aber mehr hat er nicht gesagt und neuer hat er nie mehr davon geschwätzt.
Sogar einen Gedenkstein für das getötete Kind habe es früher am Waldrand gegeben, der sei jedoch während des Krieges abhanden gekommen. Ach ja, so waren die Geschichten meines Großvaters. Das ist lange her. Die Erinnerungen haben die Welt verdunkelt und eine Scheu in mir geweckt. Der Wald birgt Ungeheuer. Kaum bin ich ein paar Schritte gegangen, verlagert ein Baumstamm den Weg. Die niedergebrochenen Äste greifen ineinander und ranken sich zum schier unüberwindbaren Dickicht auf. Wie lange geht man bis Raunen? Mindestens eine Stunde, Hindernisse nicht eingerechnet. Ich könnte mich unterwegs verirren und dann der Rückweg, das gleiche Risiko. Wenn ich den letzten Anschluss nach Trier verpasse, muss ich in Eichweiler übernachten. Soll ich umkehren und den Nachmittagszug nehmen? Weit draußen in der Düsternis hinter den Stämmen trommelt ein Specht mit vom Echo verfolgten Stößen. Ganz im Fernen kreischt ein Tier. Sein Schrei lässt das Klopfen verstummen. Still ist es geworden, nur die Buchen raunen und irgendwo seufzt ein Dompfaff. Soll ich weitergehen? Ich könnte ein anderes Mal wiederkommen oder das Dorf im Vergessenen lassen. Im Schlaf. In den Träumen. Giro. Bis zu meinem 6. Lebensjahr bewohnten wir ein weitläufiges Haus am Rande des Dorfes. Im 19. Jahrhundert war es das Wohnhaus eines Gehöftes gewesen. In den alten Stallungen hatte mein Großvater seine Schreinerwerkstatt eingerichtet, die er nur noch selten benutzte. Reste des Schweinekopens waren erhalten geblieben und zum Bretterlager umfunktioniert worden. Eine Hobelbank stand in der Ecke. Die Wände säumten Regale für verschiedenes Gerät. Unter dem Holzgeruch ahnte ich den leichten Odem nach Tier, nach Fäulnis und Verwesung. In meiner Erinnerung bildet die Hofreite mit ihren gewesenen Stallungen und Scheunen ein unübersichtliches Labyrinth. Ihre Bauten umfriedeten einen finsteren Innenhof, der von hölzernen Balustraden überragt wurde. Unten konnte man in der Dämmerung zwischen etlichem Gerümpel die Ratten huschen sehen. Es gab Treppenhäuser, Gänge, Küchen, eine Speisekammer und Wohnräume unterschiedlicher Größen. Manche der letzteren wurden durch Fenster erhellt, die zu den Gärten oder auf die Straße blickten. Andere schliefen als düstere Stuben im Schummer. Schmale Scharten ließen das wenige Licht vom Atrium herein. Neben meinen Eltern und dem Großvater wohnten die Familien meiner Muttergeschwister im Haus. Es gab kaum eine verschlossene Tür. Die Zimmer standen uns allen offen. Nur die Zugänge zum Keller, zu dem baufälligen Balkon über dem Hof und zu der Speisekammer waren versperrt. Die Schlüssel verwahrte mein Großvater, der sich insonders der Kontrolle über die gemeinschaftlichen Essensvorräte versichern wollte. Ich verbrachte ganze Tage damit, die Geheimnisse der Kammern und Stiegen auszuforschen. Manchmal ging dabei das Porzellan oder anderer Zierat meiner Verwandten zu Bruch. Dann machte mein Vater Ärger und ich floh zum Großvater, der für meine Streiche stets Verständnis zeigte und die Eltern beschwichtigte. Dem Alten genügten zwei kleine Räume zur Hofseite hin. Kaum Tageshelle fand in seine Klause. Die braunen Tapeten verstärkten die düstere Atmosphäre. An der Wand hing ein Porträt der Großmutter. Die vergilbte Fotografie zeigte das strenge Antlitz einer Frau, die ihren Haarschopf zum Dutt zusammengebunden hatte. Der Alte wurde schweigsam, sobald man die Person auf dem Bild erwähnte. Auch meine Eltern wechselten das Thema, wenn ich von ihr sprach. Ich erlauschte zuweilen Andeutungen, die mir indessen nie das Rätselhafte erschlossen, das sie umgab. Erst viel später erfuhr ich, dass sie während der Evakuierung im Kriege spurlos verschwunden war. Wie alt ich während dieser Streifzüge war, kann ich nur schätzen. Der Kindergarten kontrollierte noch nicht meinen Tagesrhythmus. Ich war schon gut zu Fuß und selbstständig genug, der Aufsicht meiner Eltern zu entfliehen. Es gab noch keine Stunden, keine Vergangenheit, keine Zukunft. In diesen frühen Jahren unterscheiden wir die Träume nicht von dem Wachen. Es glüht in uns noch die Erinnerung an jene Gründe hinter der Welt, aus der wir jüngst gekommen sind, und in die wir einmal zurückkehren werden. Wir haben sie bald vergessen, aber unser Leben lang ahnen wir sie. Wenn wir dann fest auf der Erde stehen, fürchten wir sie und gleichzeitig verlangen wir nach ihnen mit Sehnsucht. In den Träumen überschreiten wir die Grenze. Wir sind wieder außerhalb der Zeit. Ursache und Wirkung sind aufgehoben. Viel ist über das Wesen der Träume nachgedacht worden, ohne dass jemand ihr Mysterium entschlüsselt hat. Sind jene Nachtgesichte zufällige Erinnerungsreste, die in den elektrischen Impulsen unserer Nerven aufblitzen? Beinhalten sie Fragen unserer Psyche, die uns zur Antwort drängen? Oder spricht es von drüben? Die Handlungen der Träume folgen meist einem Muster jenseits der Logik. Assoziationen treiben sie an. Das Spektrum möglicher Ereignisse ist grenzenlos. Was wir während des Schlafens erleben, ist dem Tage so fremd, dass ein waches Bewusstsein es nicht erträgt und allenfalls bruchstückhaft erweckt. Wenn wir es uns wieder erzählen wollen, müssen wir das Geschehen neu konstruieren und vieles geht dabei verloren. Wir fügen verlegte Erinnerungen hinzu und es keimen Fantasien auf, deren Herkunft sich im noch Unentdeckten unserer Persönlichkeit verborgen hatte, Imaginationen, die uns vielleicht die Ahnen vererbt haben. Schließlich versuchen wir, ein verwirrtes Geschehen an die Erfahrungen des Tages zu vermitteln und zu gerinnen Tatsachen und Vorstellungen, Gedächtnis, Gegenwart und Ahnung zu etwas, was sich gleichsam innerhalb wie außerhalb unseres Horizontes befinden. Die Träume werden zu Fenstern in das Zeitlose. Wir schauen aus der Wirklichkeit in die Wahrheit. Es ist gleichgültig, wie sie zustande kommen, ob sie von chemischen Reaktionen in unserem Gehirn oder von spirituellen Fluiden verursacht werden. Sie sind da und sie betreffen uns. Das Kind wechselt ganz unbefangen zwischen hüben und drüben. Der Schleier der Isis ist noch aufgedeckt. Die Flure meines Elternhauses führten ins Unendliche. Immer wieder betrat ich versteckte Kammern, und unter den Verwandten, die mir begegneten, mochten solche gewesen sein, die meinen Mitbewohnern unsichtbar waren und die schon unter den Toten weilten. Eine geheimnisvolle Anziehungskraft ging von der verschlossenen Kellertüre aus. Mein Opa hatte mich gelegentlich mit hinabgenommen. Unten war ein riesiger Kartoffelschub aufgeschüttet. Der Alte verriet, er habe unter den säuerlich dunstenden Erdfrüchten unlängst ein Nest junger, nackter Ratten gefunden. Ratten standen beim Großvater in einem schlechten Ruf. Sie suchten ihn hin und wieder auch in seiner Werkstatt heim und benagten seine Holzvorräte. Ein andermal führte er mich zu einem halb verwesten Kadaver im Hof. »Wie schon Gift gestreut«, sagte er. Er warnte vor den gefährlichen Tücken der boshaften Kanaillen. Sie würden die Menschen anspringen und ihnen in Brust und Kehle beißen. An der Kellerwand lehnte ein verrosteter Spaten, der nur dazu diente, die Tiere totzuschlagen. Mehr noch als der Kartoffelschub und das Geziefer beeindruckte mich der Brunnen, den einige zusammengenagelte Bretter verbargen, die auf dem gestampften Lehmboden lagen. Auch sie wiesen Nagespuren auf. Der Großvater zeigte sie mir und grollte: »Die Ratte!« Als er den Deckel aufhob, blickte ich in ein schwarzes Loch. »Geh besser weg«, warnte er. »Da unne wohnt die Giro.« Die Giro? Das Wort war mir unbekannt. Es mochte etwas ganz und gar Böses bezeichnen. Meine Fragen nach diesem Wesen kommentierte der Alte mit einem Schweigegebot. Er legte seinen Zeigefinger auf die geschlossenen Lippen. Sonst war der Großvater ein Geschichtenerzähler. Auch deshalb liebte ich seine Gesellschaft. Er wusste von Kobolden, die den Wald behausten, in dem wir an Sonntagen spazieren gingen und dessen grünes Geheimnis mich stets faszinierte. Meine Mutter erinnerte sich, der Begriff Bäume sei das erste Wort gewesen, das ich sprechen konnte, als ich noch im Kinderwagen lag und meine Fingerchen zu den Buchenkronen über den Weg emporreckte. Der Wald barg nicht nur Hexen und finstergraue Gnome, die in den Sandsteinhöhlen am Schwarzbachsteig lauerten und den Kindern nachstellten. Es gab auch menschenfressende Tiere. Der Großvater erzählte, als Knabe habe er in Winternächten das ferne Heulen der Wölfe vernommen, ein schauriger Choral sei das gewesen. Kälteeinbrüche und Schneestürme habe er angekündigt. Kinder seien aus dem Dorfe verschwunden, die man niemals gefunden hat. Mein Opa besaß ein altes Märchenbuch, das nach Leder und muffigem Papier roch. Ich gierte danach, dass er es hervorholte und daraus vorlas. Das war die schönste Belohnung für mich, wenn man mich anhielt, gehorsam zu sein und beispielsweise meinen Teller zu leeren. Der Alte zeigte mir die Bilder darin. Ich entsinne mich des Anblicks eines Wolfes. Mit aufgerissenem Rachen streckte er seinen Kopf zum Fenster herein. Nach Sieche und Tod des Großvaters kam das Buch in die Hände der Mutter. Sie las mir nun vor. Doch niemand hat mir die Märchenwelt so überzeugend herbeigezaubert wie der Ahne. Er hatte das Aufgeschriebene mit eigenen Fantasien ergänzt und alles so dargestellt, als habe er diese Geschichten selbst miterlebt. Als man mich zu seinem Totenbett führte, konnte ich gar nicht begreifen, dass er für immer schlafen würde. Lange noch frug ich täglich die Eltern, ob er wieder aufgewacht sei. Einmal stand ich an der verschlossenen Tür zu dem maroden Söller und blickte durch die verstaubte Glasscheibe. Draußen lag Schnee. Den Hof erfüllte das schmutzige Halblicht des Winterabends. Es verwischte einen vergammelten, angeschimmelten Tisch, auf dem ein paar Kisten gestapelt waren und den rostigen Werkzeugspind zu grauen Schemen. Da sah ich den Entschlafenen unten stehen. Er schaute zu mir auf und winkte. Ich hob meine Arme zum Türgriff und rüttelte daran. Ich wollte dir von der Kellertüre erzählen. Obwohl ich wusste, dass sie verschlossen war, versuchte ich immer wieder mein Glück. Wenn ich mich reckte und mich auf die Zehenspitzen stellte, konnte ich die Klinke fassen und die Tür gab nach. Den Lichtschalter erreichten meine Arme nicht, aber aus der Tiefe leuchtete ein gelber Schein herauf. Die Überwindung der hohen Treppenstufen bereitete meinen kurzen Beinen Mühe. Es gab kein Geländer, an dem ich mich hätte festhalten können. Das Gewölbe war von düsterem, waberndem Licht erhellt, wie von einem Feuer oder flackernden Kerzen. Doch blieb mir der Ursprung der Helle unsichtbar. Der Kartoffelhaufen schien in den wechselnden Schatten ins Riesenhafte gewachsen. Der Boden war von einem Gespinst grauer Fäden bedeckt, das einen Teppich aus staubigem Spinnweb ins Dunkle breitete. Das geöffnete Brunnenloch bildete einen finsteren Strudel in dem modrigen Flor. Die Gestalt, die neben dem Brunnen hockte, war ganz und gar von aschfarbenen Schleiern verhüllt. Unsichtbar war ihr Gesicht, zum Etwas war ihr Leib gekrümmt, nur die dünnen, blassen Arme ragten aus dem Gewebe heraus. Ihre Hände hielten und drehten ein längliches Ding, wie ich es schon bei meiner Tante Gisela gesehen hatte und das auch in Großvaters Märchenbuch vorkam. Es war eine Spindel, die alles schmutzige Garn hier unten zu verursachen schien. Mit jeder Bewegung der Kreatur fielen neue Fäden herab und verflochten sich mit dem gespenstischen Netz. In jenes kam nun Bewegung. Es buckelte, wurde lebendig. Da kroch es unter dem Gewirk. Plötzlich zerriss das Gespinst an mehreren Stellen zugleich. Erst sah ich die Schnauzen, die aufklappten, die Zungen und Zähne zeigten, dann kamen die Köpfe zum Vorschein und schließlich standen die Wölfe da, starrten mit roten, glühenden Augen her und hechelten. Die unheimliche Spinnerin streckte die Hand aus und wies mit der Spindel zu mir, worauf die Tiere ein böses, heiseres Knurren ausstießen. Wie ich wieder aus dem Keller herausgekommen bin, ist mir entfallen. Und nur im Abstand der Erinnerung kann ich jenes Ereignis mit der Anwesenheit der Wölfe verknüpfen, die mich Nacht für Nacht beim Einschlafen heimsuchten. Aus den Erzählungen meiner Mutter weiß ich, dass mein Bett im Schlafzimmer der Eltern stand, doch kann ich mich deren Gegenwart nicht entsinnen, wenn nächtlich meine Dämonen erschienen. Die Wölfe hockten überall in den dunklen Ecken. Auch draußen, in der großen Kastanie vor dem Schlafzimmerfenster, sah ich sie auf den Ästen sitzen. Sie glotzten mich mit ihren glühenden Augen an. Wenn ich abends zu Bett gehen sollte, weinte ich und forderte von der Mutter, an meiner Seite zu wachen, weil sonst die Wölfe kämen. Mama beruhigte mich und redete von bösen Träumen, die ich durch Gedanken an schöne Dinge vertreiben sollte. Nimm deinen Teddybär in den Arm, der passt auf dich auf. Wie sollte mich das kleine Stofftier beschützen? Ich hatte um das Bärchen genauso viel Angst wie um mich selbst. Kaum war die Mutter gegangen, waren die Bestien da. Irgendwann siegte die Müdigkeit. Während des Schlummers war mein Arm unwillkürlich durch das Gitter meines Bettchens gerutscht. Ich erwachte von einem heißen Gefühl auf meiner Hand. Als ich die Augen öffnete und zu Boden schielte, sah ich den Wolf, der am Fußboden lag und mir über die Finger leckte. Das Zimmer war von weißem Mondlicht erhellt. Die Tiere umringten mein Bett und schauten mich an. Ich war vor Schreck so erstarrt, dass ich die Liebkosungen der Zunge hinnahm. Eine lähmende Schwäche hemmte jede Bewegung. Ich wimmerte leise. Ein grauer Wolf in der Mitte der Runde überragte das ganze Rudel. Er hatte ein schwarzes Fell, während die Haare der anderen im Mondschein silbrig glänzten. Der Schwarze hob seinen Kopf. Die Stimme, mit der er redete, nahm er jede Furcht. »Du musst keine Angst vor uns haben. Mir passe auf. Die Giro wacht über dich.« Ach, wie vertraut war mir der Klang seiner Worte. Der Großvater sprach aus dem Tier. »Wer ist denn die Giro?« flüsterte ich. »Nett frohe«, antwortete der Wolf. »Irgendwann wirst du der begegne.« Schlof jetzt. Diese Nacht veränderte alles. Von da an wartete ich sehnsüchtig, bis die Wölfe aus ihren Nischen kamen und mir Gesellschaft leisteten. Auch am Tage sah ich sie, und sie begleiteten meine Streifzüge durch das Haus. Wann sie aus meinem Leben verschwunden sind, weiß ich heute nicht mehr. Doch viele Jahre später tauchten sie in meinen Träumen auf. Das Rätsel der Giro lösten sie nie. Habe ich später noch einmal den Keller betreten? Ach, das alles ist mir entfallen. Kurz nach meiner Einschulung zog ich mit meinen Eltern fort. Die Tage wurden blasse, die Sorgen machten sich breit. Das alte Haus am Rande des Dorfes ist längst einem Neubau gewichen. Manchmal, wenn ich halb im Schlummer bin, streifen meine Gedanken die Erinnerung an die gespenstischen Gefährten, und ich ahne, einst werden sie wiederkehren. Sie werden mich hinüberbegleiten, dorthin, wo jene Fluren und Stiegen des alten Hauses noch zu den Träumen führen. Doch dann wird dort alles im Lichte sein, und meine Freunde werden mir die Kammern entdecken, die ich vormals nie betrat. Wer wird dort wohnen?